For the first part of this first session, I'm going to be giving you some preliminary explanation.
Im ersten Teil dieser ersten Lehreinheit werde ich euch einige einleitende Erläuterungen über die Art und Weise geben, wie ich lehren werde und wie ihr am besten davon profitieren könnt. Einige von euch meinen vielleicht, dass dies nicht unbedingt notwendig und nicht besonders wichtig sei. Aber ich wage zu behaupten, dass dies vielleicht die hilfreichsten Hinweise sind, die ihr im Verlauf dieser Lehrserie überhaupt bekommen werdet, weil sie sich darauf beziehen, wie man das Wort Gottes studiert. Ich werde euch jetzt also erklären, wie ich lehren werde, wie wir studieren werden und dann, wie ihr das meiste von dem, was wir studieren werden, für euch herausholen könnt. Beginnen wir mit der Lehrmethode. Ich werde den Bibeltext direkt aus dem griechischen Original des Neuen Testaments übersetzen. Ich habe das Vorrecht, seit meinem 10. Lebensjahr Griechisch gelernt zu haben, und das ist schon eine ganze Weile her. Ich tue das, weil ich versuchen möchte, euch so genau wie möglich die eigentliche, ursprüngliche Bedeutung der Worte zu vermitteln. Ich schlage euch vor, der Lehre im Englischen vorrangig in der New American Standard Bible zu folgen. Als zweite Version schlage ich die New International Version vor. Im Deutschen halten wir uns an die revidierte Elberfelder Bibel. Ihr schafft es auch mit einer anderen Version, aber es könnte etwas verwirrend sein, wenn ich aus einer Version lese und ihr den Text in einer anderen studiert. Die Sprache an sich wird dabei nicht sehr elegant sein, da ich ja versuchen werde, mich möglichst nah ans Original zu halten und es euch so zu vermitteln, wie es ist. Anhand der anderen Übersetzungen können wir dann überprüfen, wie gut mir das gelingt. Diese Vorgehensweise haben meine Ruth und ich entwickelt, sozusagen zufällig. Wir hatten das gar nicht geplant. Ich sagte zu ihr, ich denke, ich lese aus dem Griechischen und du liest in zwei englischen Versionen mit. Wir nahmen uns gerade ein paar Tage Zeit, um zu fasten und auf Gott zu warten, und ohne besonderen Grund schlug ich den Hebräerbrief auf. Und Gott wirkte in sehr bemerkenswerter Art und Weise. Es war so, als hätte er uns festgehalten und uns gezeigt, dass dies für uns in diesem Augenblick wirklich wichtig sei. Und tatsächlich verbrachten wir fast zwei ganze Tage damit, den Hebräerbrief gemeinsam so zu studieren, wie ich es jetzt mit euch tun werde. Ich las aus der griechischen Übersetzung, Ruth las in den anderen Versionen mit, wir stellten Vergleiche an und irgendwie schien Gott uns dadurch die Wahrheit in einer sehr anschaulichen Art und Weise aufzuschlüsseln. Später beschlossen wir, dasselbe mit dem Alten Testament und der hebräischen Bibel zu tun und wiederum segnete Gott uns. Wie gesagt, halte ich mich im Englischen an die New American Standard Bible, gelegentlich auch an die New International Version. Wie ich es sehe, ist keine dieser Versionen völlig zufriedenstellend. Ein paar kurze Kommentare dazu. Die New International Version wurde im hervorragenden Englisch verfasst, das Schriftbild ist klar, der Druck ist sehr schön und nur zum Lesen ist sie der New American Standard Bible auf jeden Fall vorzuziehen. Wer sich meine englischen Radiosendungen anhört, wird vielleicht festgestellt haben, dass ich mich da vorwiegend an diese Version halte, weil sie im Radio viel besser rüberkommt als andere Versionen. Man kann sie viel leichter verstehen. In ihr wurden unter anderem die langen Sätze in mehrere kurze aufgespalten. Aber es gibt darin auch Stellen, in denen sie meiner Meinung nach zu weit vom Original abweicht. Die New American Standard Bible ist dagegen viel näher am Urtext, doch um ehrlich zu sein, das Englisch tut manchmal richtig weh. Es sind oft richtige Schachtelsätze. Indem man sich so nah an den Originalsatzbau hält, kommen manchmal Sätze heraus, die sich nicht mehr Englisch anhören. Außerdem wird darin der englische Sprachgebrauch aus verschiedenen Phasen der englischen Sprachentwicklung miteinander kombiniert, was einfach nicht zusammenpasst. So kann beispielsweise eine antiquierte Redewendung gleich neben einem ganz modernen Wort stehen. Doch der Versuch, exakt zu sein, ist lobenswert. Für mich persönlich ist es sehr wichtig, ein bestimmtes Wort durch die ganze Bibel hindurch zu verfolgen. Zu diesem Zweck braucht man Zugang zum Urtext. An fast allen Übersetzungen muss ich bemängeln, dass ein und dasselbe Ursprungswort häufig mit mehreren verschiedenen englischen oder deutschen Wörtern wiedergegeben wird, wo es nicht notwendig ist, wenngleich es manchmal unvermeidbar ist. Deshalb tut sich jemand, der keinen Zugang zum Urtext hat, sehr schwer herauszufinden, wo ein bestimmtes Wort des Urtexts in den englischen oder deutschen Bibeln auftaucht. Meiner Auffassung nach kann man bestimmte Wahrheitsstränge mit am besten durch die Bibel verfolgen, indem man ein bestimmtes Schlüsselwort herausgreift und sich alle Stellen ansieht, wo es auftaucht. Wir werden das in dieser Lehrserie tun, und ich denke, ihr werdet sehen, wie das funktioniert. Wenn du der Typ dazu bist, möchte ich dir diese Vorgehensweise als eine sehr gewinnbringende Art, die Bibel zu studieren, ans Herz legen. Sie wird dir Wahrheiten aufschließen, von deren Existenz du bisher noch nichts gewusst hast. Ich muss sagen, dass es im Grunde zwei Arten von Menschen auf der Welt gibt, jene, die gerne analytisch sind und jene, die es nicht sind. Ich gehöre zweifellos in die erste Gruppe. Ich liebe zum Beispiel Grammatik. Ich weiß nicht, wie viele von euch Grammatik lieben, es sind sicher die wenigsten. Aber es gibt Leute, denen Grammatik gefällt. Sie und ich sind auf einer Wellenlänge. Für mich ist das etwas Faszinierendes. Ich habe vielleicht 10 oder mehr Sprachen studiert und es gefällt mir, mich in die Struktur einer Sprache zu vertiefen. Ich stelle fest, dass man sich dadurch dem Denken der Menschen, die diese Sprache sprechen, annähert. Aber es geht nicht jedem so. Ich möchte euch das einfach zeigen und vertraue darauf, dass euch der Heilige Geist hilft, euch selbst zu helfen. Nun möchte ich auf die Studienmethode eingehen. Wie gesagt, wird sie in erster Linie analytischer Natur sein. Wir werden das Wort Gottes analysieren. Ich möchte noch hinzufügen, dass es noch viele andere gültige und gute Studienmethoden gibt. Das ist nicht die einzige und auch nicht notwendigerweise die beste. Aber meine Erfahrung hat gezeigt, dass sie ausgesprochen hilfreich sein kann. Wir werden also gemeinsam den Text durchlesen. Genauer gesagt werde ich ihn vorlesen, also beim Lesen übersetzen und jeweils Pause machen, wenn wir auf ein Wort stoßen, das zwei oder drei verschiedene Bedeutungen haben kann. Und wir werden uns fragen, welche Bedeutung im jeweiligen Kontext am treffendsten ist. Beim Lesen werden wir uns in Gedanken zwei Fragen stellen. Was sagt diese Stelle eigentlich aus? Was will sie uns wirklich sagen? Und zweitens, wie lässt sie sich praktisch auf mich oder uns anwenden? Wenn ich die Bibel studiere, ist mein Motiv immer praxisorientiert. Ich glaube, es ist falsch, die Bibel zu studieren, ohne über die praktische Umsetzung nachzudenken. Ich glaube, die Bibel sollte nie das bloße Objekt eines abstrakten intellektuellen Studiums sein. Sie spricht von ihrem Grundansatz her in die Praxis hinein. Gott hat mich darin gesegnet und mir darin geholfen, dass mein Studium und meine Lehre immer eine praxisbezogene Motivation hatten. Ich möchte als allererstes, dass das Wort in mir tut, was getan werden muss. Dann, wenn ich es lehre, möchte ich, dass es in denen, die ich lehre, das tut, was in ihnen getan werden muss. Wenn wir das Wort gemeinsam studieren, vertraue ich darauf, dass diese beiden Methoden oder Aspekte gleichzeitig wirksam sein werden. Ich vertraue darauf, dass es in mir etwas tun wird, was getan werden muss, denn ich sage euch eins, ich bin noch nicht fertig und ich bin mir dessen sehr bewusst. Es gibt keine fertigen Christen. Wir liegen alle noch auf der Werkbank, wenn ich so sagen darf. Und deshalb wollen wir die Haltung haben, Gott, gebrauche dieses Wort von dir, um mich überall dort zu verändern, wo ich verändert werden muss. Während ich den Text des Hebräerbriefs durchgehe, werde ich häufig auf sinnverwandte Passagen oder Parallelstellen hinweisen. Die meisten von euch haben vermutlich eine Bibel, die am Rand Parallelstellen angibt. Sie können eine Hilfe sein, obgleich ich auch hier nicht glaube, dass es irgendein perfektes Querverweissystem gibt. Kurz nachdem ich 1941 zum Herrn gekommen war, verbrachte ich 3 Jahre ohne einen Pastor und ohne eine Gemeinde in der nordafrikanischen Wüste. Meistens hatte ich auch keine anderen Christen in der Nähe. Mein Begleiter war meine Bibel, ich lebte mit ihr und nach ihr. Es war eine King James Version. Damals kannte ich keine andere. Sie hatte sehr viele Parallelstellenangaben. Obwohl sie nicht perfekt waren, waren sie mir eine große Hilfe. Ich las die Bibel, schlug die Parallelstellen nach und ich kam zu dem Schluss, dass die Bibel der beste Kommentar der Bibel ist. Wenn irgendwo in der Bibel ein Problem auftaucht, findet man auch eine Lösung dafür. Es gibt sie, man muss sie nur finden. Wenn wir Passagen aus dem Alten Testament aufschlagen, schlage ich vor, sie als Offenbarung zu analysieren. Wir werden uns nicht in erster Linie mit historischen Passagen, also historischen Berichten aus dem Alten Testament beschäftigen. Aber wir werden uns mit Stellen befassen, die eine Offenbarung enthalten. Ich werde diese Stellen nach zwei Gesichtspunkten analysieren. Einige davon sind prophetische Voraussagen. Es sind Stellen aus dem Alten Testament, die Dinge voraussagen, die zu der Zeit, als sie niedergeschrieben wurden, noch zukünftig waren. Die anderen Passagen enthalten eine Typologie, also Vorwegnahmen oder Vorankündigungen, Wahrheit, die im Alten Testament in Form von Bildern und Symbolen dargestellt wird. Wir werden sehen, dass diese und andere Stellen im Hebräerbrief auftauchen. Ich möchte eines kurz vorwegnehmen. Wenn wir das zweite Kapitel des Hebräerbriefs studiert haben, werde ich ins Alte Testament gehen und auf die Beschreibung der Kleidung des Hohepriesters eingehen. Denn wenn man nichts über den Hohepriester im Alten Testament weiß, gibt es viele Stellen im Hebräerbrief, zu denen man keinen Bezug hat. Im Rahmen dieses Studiums der hohepriesterlichen Kleidung werden wir viel von dem vorfinden, was man als Typologie bezeichnen könnte. So haben beispielsweise die Farben der Kleidung ihre Bedeutung, die Materialien haben eine Bedeutung, die Körperteile, an denen sich die Kleidungsstücke befinden, haben ihre Bedeutung. So werden wunderbare Wahrheiten aufgeschlüsselt, die uns letztendlich auf Jesus Christus verweisen. Das meine ich mit Typologie oder Vorwegnahme. Wie gesagt, werden wir beim Lesen einige Schlüsselworte herausgreifen. Ja, ich habe sie im Grunde schon herausgegriffen. Es sind Schlüsselworte, die auf bedeutsame, zusammenhängende Grundthemen dieses Briefs verweisen. Ich habe euch viel Arbeit abgenommen. Ich habe 13 Wörter herausgegriffen und alle Stellen gesucht, in denen sie vorkommen. Ich habe die Fundstellen aufgelistet und gezählt. Wenn ihr euch diese Aufstellung anseht, erfahrt ihr viel über den ganzen Brief. Ich habe Arbeit darin investiert, aber es war sehr lohnend. Ich persönlich habe jetzt ein weitaus besseres Verständnis der Struktur dieses Briefs als zuvor. Als nächstes werden wir uns ansehen, wie die Wahrheitsstränge, die jeweils durch eines dieser Schlüsselworte repräsentiert werden, im Gesamtbild der Offenbarung miteinander verflochten sind. Ich möchte noch einmal sagen, dass man das im Normalfall nicht in zufriedenstellender Art und Weise tun kann, es sei denn, man hat Zugang zum Urtext, da ein und dasselbe Wort des Originals in der Übersetzung häufig durch zwei oder drei oder vier verschiedene Worte wiedergegeben wird. Das heißt nicht unbedingt, dass man in der Lage sein muss, Griechisch oder Hebräisch zu lesen, weil es im englischsprachigen Raum zwei Konkordanzen gibt, die weit verbreitet sind und den Zugang zu den Worten des Urtexts ermöglichen. Die eine heißt Young's, die andere Strong's. Jemand sagte mal, es gebe drei Konkordanzen, Crudence, Young's und Strong's. Wenn du Crudence benutzt, bist du crude, also grob. Wenn du Young's benutzt, bist du young, also jung. Und wenn du Strong's benutzt, bist du strong, also stark. Nun, das kann man interpretieren, wie man will. Ich bevorzuge Young's. Ich bin sie gewohnt und ich kenne mich darin aus. Sie führt bei jedem englischen Wort die verschiedenen griechischen oder hebräischen Worte auf die dieses englische Wort zurückgeht. Im Index ist dann nachzuschlagen, wie unterschiedlich ein und dasselbe griechische oder hebräische Wort ins Englische übersetzt wird. Auf diese Weise kann man mit etwas Arbeit die Verwendung jedes Urtextworts in der King James Bibel nachvollziehen. Die Konkordanzen Young's und Strong's basieren eben auf der King James Bibel. Man kann dann natürlich noch den Vergleich zu einer anderen Übersetzung anstellen, indem man beide parallel liest. Hierzu ein gutes Beispiel. Es gibt im Neuen Testament drei wichtige griechische Worte, die in der Regel mit Leben übersetzt werden, obwohl sie eine unterschiedliche Bedeutung haben. Das eine Wort lautet Bios, von dem sich unser Wort Biologie ableitet, auch wenn es nichts damit zu tun hat. Bios bezeichnet das natürliche, physische, materielle Leben. Jesus sagte, das Leben, Bios, eines Menschen bestehe nicht in der Menge von Dingen, die er besitzt. Das nächste Wort lautet Zoe, von dem sich unser Wort Zoologie ableitet, auch wenn es nichts damit zu tun hat. Zoe bezeichnet im Wesentlichen göttliches Leben. Es ist damit ein Leben gemeint, das man außerhalb von oder ohne Gott nicht haben kann. Wenn es heißt, wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben, dann ist das nicht Bios, sondern Zoe. Du kannst Bios haben, ohne zu glauben, aber nicht Zoe. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Das dritte Wort, das häufig mit Leben übersetzt wird, ist das griechische Wort Psyche, von dem sich unser Wort Psychologie ableitet. Und auch das hat nicht viel damit zu tun. Ich will nur die Verbindung aufzeigen. Das Wort Psyche bedeutet Seele. Es bedeutet also etwas völlig anderes als Bios oder Zoe. Jesus sagte, niemand hat größere Liebe als der, der seine Seele für seinen Freund hingibt. Wir sollen also unsere Seele füreinander hingeben. Es gibt eine Predigt von mir darüber und ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht zu predigen anfange, denn das soll euch ja nur als Beispiel dafür dienen, wie hilfreich es sein kann, hinter die Übersetzung auf das Original zu blicken. Du kannst das auch tun, wenn du nicht Hebräisch oder Griechisch studiert hast. Du musst allerdings bereit sein, dafür zu arbeiten, das ist unerlässlich. Ohne ein gewisses Maß an intensiver Arbeit wirst du es nicht schaffen. Als nächstes möchte ich über die Art und Weise, wie wir den Hebräerbrief studieren werden, sagen, dass ich versuchen werde, euch strukturelle Muster des Briefs vor Augen zu führen. Ich denke, das wird euch klar werden, wenn wir uns die Einleitung ansehen. Indem wir uns Dinge systematisch vor Augen führen, wird uns bewusst, dass dieser Brief eine ganz konkrete und spezielle Struktur hat. Ich liebe Musik, aber ich bin nicht musikalisch begabt. Ich liebe die Musik von Bach und von Leuten seiner Zeit. Ich kaufe mir Platten und ich lese die Analysen versierter Musiker auf der Plattenrückseite und sie sprechen von Halb- und Vierteltönen und Oktaven und dergleichen. Ich habe nur eine bruchstückhafte Vorstellung davon, wovon sie sprechen. Aber mir gefällt die Musik. Doch leider kann ich diese Dinge nicht identifizieren. Ich habe ehrlich gesagt schon Schwierigkeiten damit, zwischen einer Flöte und einer Harfe zu unterscheiden. Und weil ich in der Musik diese Dinge nicht identifizieren kann, kann ich sie auch nicht analysieren. Doch was Sprachen betrifft, glaube ich, dass Gott mir eine Gabe gegeben hat. Es wäre mein ganz persönlicher Wunsch, die Bibel so lehren zu können, wie Bach Musik komponierte. Wenn ich das könnte, hätte ich den Eindruck, am Ziel zu sein, aber ich bin mir bewusst, dass ich hier noch einen langen Weg vor mir habe. Wenn man den Hebräerbrief analysiert, stellt man etwas Interessantes fest, nämlich, dass man auf ausgesprochen viele Dinge stößt, die etwas mit der Zahl 7 zu tun haben. Man muss sich gar nicht lange bemühen, man muss sich die Texte auch gar nicht so hindrehen, es geschieht einfach. Und jemand sagte mal, dies sei die Unterschrift des Heiligen Geistes unter die Bibel. Ich glaube nicht, dass der menschliche Verstand, ja nicht einmal ein Computer, dies hätte erzielen können. Es ist übernatürlich. Es ist eine der großen übernatürlichen Eigenschaften des Wortes Gottes. Noch ein letzter Kommentar zu unserer Studienmethode. Wir werden versuchen, mit der Zeit ökonomisch umzugehen, aber wir werden uns nicht von der Zeit knechten lassen. Wir werden uns nicht von den Zeigern einer Uhr gängeln lassen. Ich werde so lange brauchen, wie ich glaube, dass Gott möchte, dass ich brauche. Wenn ich 2 Stunden mit einem Vers zubringe, dann soll sich bitte niemand beschweren, denn hiermit habe ich euch im Voraus gewarnt. Andererseits gibt's vielleicht auch Passagen, die ich recht schnell durchgehen werde. Ich möchte keine Zeit vergeuden, ich möchte jeden Augenblick so gut wie möglich ausnutzen, aber ich möchte nicht an einen menschlichen Zeitplan gebunden sein. Nun kommen wir zum letzten und vielleicht wichtigsten Punkt im Rahmen dieser einführenden Erläuterungen, nämlich, Was wird vom Lernenden, also von euch, verlangt? Ihr seid die Lernenden. Ich werde diese Frage anhand einer Bibelstelle beantworten. Sprüche 2:1-5. Auch so eine Stelle, die Ruth und ich parallel im Hebräischen und im Englischen lasen, und wir kamen fast nicht mehr heraus. So faszinierend ist diese Passage. Ich möchte euch damit einfach nur sagen, dass die Anforderungen, wie ihr studieren oder euch dem Wort nähern sollt, in ganz wunderbarer Weise in den ersten 5 Versen von Sprüche 2 zusammengefasst sind. Gott spricht hier zu Salomo und sagt, mein Sohn, und im Hebräischen ist dabei meine Tochter mit eingeschlossen. Gott spricht also mit dir als seinem Kind über sein Wort. Und das nächste Wort lautet wenn und gibt damit eine Bedingung an. In den folgenden 4 Versen werden immer 2 miteinander in Beziehung stehende Bedingungen genannt, also insgesamt 8 Bedingungen dafür, dass du empfangen kannst, was Gott für dich in seinem Wort hat. Es sind jeweils Paare, 4 Paare mit Bedingungen. Ich lese, mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, das erste Paar. Nummer 2, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständnis zuwendest. Das ist das zweite. Nummer 3. Ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme. Das dritte. Nummer 4. Wenn du es suchst wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst. Das sind die Bedingungen. 4 Paare mit je 2 Bedingungen. Und in Vers 5 folgt der Lohn. Dann wirst du verstehen, die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Sehen wir uns kurz den Leitgedanken jedes Verses an. Ich bitte euch, diese Aussagen ganz praktisch auf euch selbst anzuwenden. Vers 1. Die beiden Schlüsselworte sind annehmen und verwahren oder annehmen und behalten. Behaltet es als das Kostbarste, was ihr habt. Es beginnt mit dem Nehmen oder Annehmen. Schalte dein Herz und dein Denken auf Empfang. In Jakobus 1 heißt es, nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Es wird euch erretten, wenn ihr es annehmt, doch wenn ihr es nicht annehmt, wird es auch nichts für euch tun. Ich gehe davon aus, dass niemand von euch so ist, aber man kann dasitzen und zuhören wie eine verkorkte Flasche. Es wird eingegossen und eingegossen, aber du bekommst nichts, weil der Korken drin ist. Wenn also der Korken drin ist, dann nimm ihn jetzt heraus. Was könnte dieser Korken sein? Nun, Vorurteile, vorgefasste Meinungen, Zynismus. Mir ist erst vor kurzem wieder ganz neu aufgefallen, wie gefährlich es ist, im Sitz der Spötter zu sitzen, wie es heißt. Und wisst ihr, ich bin in Gemeinden vielen Menschen begegnet, die nicht mehr weit zu diesem Sitz der Spötter hatten. Sie sind durch irgendeine Erfahrung griesgrämig geworden, vielleicht hat sie jemand im Stich gelassen, und sie haben Gott aus ihrem Leben verdrängt. Das ist nur eine andere Formulierung dafür, dass sie nicht empfangen. Jakobus sagt, es sei Sanftmut notwendig, um empfangen zu können. Nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf. Sucht nicht nur danach, was euch passt. Ja, es wäre besser, wenn ihr danach suchen würdet, was euch nicht passt. Manchmal lesen wir etwas, das uns nicht gefällt, und deshalb überfliegen wir die Seiten. Das ist jedoch nicht der richtige Weg. Das Gegenteil ist richtig. Wenn du auf etwas stößt, das dich aufrüttelt und von dem du meinst, Gott, kann das ja gar nicht so gemeint haben, dann ist das genau das, worauf du achten solltest. Es heißt also, mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst. Beachtet, dass uns die Gebote Gottes nicht gegeben wurden, um uns Probleme zu bereiten. Das freut euch, nicht wahr? Es ist nicht so, dass Gott viele Gebote macht, nur um uns das Leben schwer zu machen. Alle Gebote Gottes sind zu unserem Besten da. Aber wir leben in einer Zeit, in der die Menschen Gebote und Vorschriften hassen und denken, niemand soll mir vorschreiben, was ich tun soll. Das ist eine fast allgegenwärtige Grundhaltung der Menschen unserer zeitgenössischen Kultur. Da wird sich deine Einstellung nun ändern müssen. Du wirst die Gebote Gottes schätzen und bei dir verwahren müssen und sagen, danke Gott, dass du mir sagst, dass ich das nicht tun soll. Ich weiß, dass du das sagst, weil ich dir wichtig bin. Versucht also nicht, diese Dinge wegzuwischen, sondern konzentriert euch darauf. Der zweite Vers lautet, indem du der Weisheit dein Ohr leihst. Auch das ist wieder etwas, womit sich die Menschen in unserer heutigen westlichen Welt sehr schwer tun. Heutzutage sind es nur mehr sehr wenige Menschen gewöhnt, irgendjemandem oder irgendetwas ihr Ohr zu leihen. Ich kenne so viele Teenager, die in der Küche Hausaufgaben machen und dabei mit einem Auge auf den Fernseher gucken. Ich muss sagen, das würde mich verrückt machen, ich könnte das nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der das tut, vom Fernsehen oder von der Hausaufgabe profitiert. Ich würde sagen, du bekommst von beiden das Schlechteste und wenn du eine schlechte Note bekommst, dann hast du sie vielleicht auch verdient. Das ist so typisch für unsere Zeit. Du kommst an einen Ort und dort läuft Hintergrundmusik. Ich persönlich möchte entweder Musik hören oder zuhören, was Menschen sagen. Ich möchte nicht versuchen, beiden gleichzeitig zuzuhören. Wenn ich bei dir zu Hause bin und du im Hintergrund Musik laufen hast, werde ich wirklich versuchen, höflich zu sein. Aber bei mir zu Hause gibt es das nicht. Wenn ich mit dir rede, möchte ich nicht, dass du versuchst, gleichzeitig auch noch die Musik von der Stereoanlage mitzubekommen. Sperr deine Ohren auf, merk auf, sei aufmerksam und dann wende dein Herz zu. In der New American Standard Bible steht hier statt zuwenden neigen. Was heißt es, sein Herz zu neigen? Es heißt, sich zu demütigen. Du sagst, Gott, ich weiß nicht alles. Es gibt noch so vieles, was ich wissen muss. Lehre mich. Weiter im dritten Vers. Wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme. Das sind sehr starke Worte. Es bedeutet, bete leidenschaftlich für Verständnis, Erkenntnis und Unterscheidungsvermögen. Das gehört unbedingt dazu, ernsthaftes, leidenschaftliches Gebet. Nicht hier in der Veranstaltung, sondern zu Hause, bevor du kommst. Und wenn du darüber nachdenkst, was wir gemeinsam studiert haben, dann erhebe deine Stimme zu Gott und sage, Gott, gib mir Verständnis. Mach mir das klar. Ich finde es schwer verständlich. Vers 4. Wenn du es suchst wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst. Ich denke, dieses Bild geht in dieselbe Richtung wie das Gleichnis Jesu über den Schatz im Acker. Wenn du diesen Schatz finden möchtest, wirst du vermutlich einen beträchtlichen Teil dieses Ackers umgraben müssen. Du weißt vielleicht nicht genau, wo er liegt. Graben ist schwere Arbeit. Ich will das damit vergleichen, dass man eine Konkordanz verwendet, um ein bestimmtes Wort in den Urtext zurückzuverfolgen. Das ist wie graben. Du musst es wirklich wertschätzen können, was dir zur Verfügung steht. Gott bietet dir seine Schätze an. Jesus sagte, man solle die Perlen nicht vor die Säue werfen. Das Heilige nicht den Hunden geben und Gott tut das nicht. Mir ist eines aufgefallen. Ich kann zweimal an zwei verschiedenen Orten ein und dieselbe Predigt halten, auf der Grundlage desselben Textes und unter Verwendung derselben Notizen. An einem Ort kann ich gar nicht mehr aufhören. Es scheint keine Grenzen zu geben, es fließt einfach nur so aus mir heraus und ich komme mir wie ein großartiger Prediger vor. Dann gehe ich an einen anderen Ort mit exakt derselben Vorbereitung und es kommt mir vor, als müsse ich eine Last einen Berg hochschieben. Wisst ihr, was ich herausgefunden habe? Der Unterschied liegt nicht bei mir, sondern bei den Zuhörern. Wenn die Zuhörer wirklich offen, empfänglich und zugänglich sind, gibt es eigentlich kein Limit für das, was der Heilige Geist geben kann. Doch wenn sie gelangweilt, altklug und zynisch sind und glauben, sie hätten alles schon einmal gehört und würden ohnehin nur das Spätabendprogramm im Fernsehen verpassen, wenn sie noch länger blieben, dann gibt ihnen der Heilige Geist gar nichts. Warum sollte er auch? Vergesst nicht, dass ihr in letzter Konsequenz nicht von mir etwas bekommt, sondern vom Heiligen Geist. Hierzu noch ein Schlussgedanke. Ich hatte das Vorrecht, eine sehr gründliche und tiefschürfende Ausbildung mit Schwerpunkt auf Philosophie und Logik etc. zu genießen. Die meisten von euch werden nie in den Genuss einer solchen Ausbildung kommen und selbst wenn, würdet ihr keinen Gefallen daran finden. Aber auf der Grundlage meiner eigenen Erfahrung kann ich euch sagen, dass man sein Denken und seinen Verstand am besten dadurch trainiert, dass man die Bibel studiert. Es ist das logischste Buch auf Erden. Kein anderes Buch kann sich mit ihr messen. Und wenn du dich aufmachst, in einer ordentlichen, systematischen Art und Weise herauszufinden, was die Bibel sagt, wirst du damit dein Denken schulen. Du wirst scharfsinnig werden. Vielleicht hast du keine allzu hohe Schulbildung, aber du wirst genau das bekommen, was Gott hier verheißt. Du wirst Weisheit, Verständnis und Unterscheidungsvermögen bekommen, und all diese Wörter haben verschiedene Bedeutungen. Schlagen wir nun gemeinsam die Studienhilfe auf Seite 5 auf. Wir werden dieses Material ziemlich systematisch durcharbeiten und uns zunächst mit ein paar einfachen Grundlagen beschäftigen, die notwendig sind, damit ihr den Brief verstehen könnt. Ich habe versucht, mich dabei auf das absolute Minimum zu beschränken. Das Entstehungsdatum des Hebräerbriefs ist sehr wichtig, weil es mit einem der wichtigsten historischen Ereignisse der christlichen Zeitrechnung zusammenhängt. Wer von euch weiß, wann die Römer Jerusalem und den Tempel zerstörten? Im Jahr 70. Das ist sehr relevant für uns, denn wir stellen fest, dass der Verfasser dieses Briefes so vom levitischen Dienst und von den Opfern spricht, als würde es sie zu seiner Zeit immer noch geben. Was heißt das? Der Brief muss vor dem Jahr 70 geschrieben worden sein. Es gibt verschiedene Theorien über das exakte Datum, die für uns jedoch nicht wichtig sind. Begnügen wir uns mit dem, was hier steht, zwischen dem Jahr 64 und dem Jahr 68, also vor der Zerstörung des Tempels und dem daraus resultierenden Ende des levitischen Dienstes der Opfer und so weiter. Ich habe dazu geschrieben Vergleiche mit Hebräer 9, 1 bis 10. Schlagen wir kurz einmal Hebräer 9 auf, um zu sehen, warum ich das geschrieben habe. Vers 1 bis 10. Wir werden nicht alles lesen. Die ersten Verse erklären sozusagen die Typologie der Einrichtung der Stiftshütte, das Heilige, das Allerheiligste, die verschiedenen Einrichtungsgegenstände. In Vers 6 folgende heißt es über den Dienst des levitischen Priesters in der Gegenwartsform: Da aber dies so eingerichtet ist, gehen zwar in das vordere Zelt die Priester alle Zeit hinein und verrichten den Dienst. Habt ihr gehört? Das steht in der Gegenwartsform. In das zweite aber einmal im Jahr allein der hohe Priester. Dann Vers 9. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der Gottesdienst übt. Der levitische Dienst und die Opfer werden durchweg in der Verlaufsform der Gegenwart beschrieben, was darauf hinweist, dass sie damals immer noch in Kraft waren und somit dieser Text vor der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 geschrieben wurde, als all dies aufhörte und bis zum heutigen Tag nicht wieder aufgenommen wurde. Für all jene, die das nicht wissen, möchte ich noch sagen, dass das Jahr 70 eines der entscheidendsten Daten zum Verständnis der Verwirklichung dessen ist, was Gott mit seinem Volk vorhat. Dieses Datum markiert die völlige Zerstörung Jerusalems, die völlige Zerstörung des Tempels und das Ende des levitischen Gottesdienstes und der levitischen Opfer. Wie ihr vielleicht wisst, hatte Gott Israel gesagt, es gebe nur einen Ort, an dem ihre Opfer angenommen werden würden, und zwar den Bereich, den wir heute den Tempelbereich nennen, wo derzeit zwei muslimische Moscheen stehen und zu dem kein Jude Zugang hat. Solange diese Situation so bleibt, ist es unvorstellbar, dass das jüdische Volk die Blutopfer dieser Ordnung wieder aufnimmt. Das ist also bis ins 20. Jahrhundert wohl das entscheidendste historische Datum gewesen. Die entscheidendsten Daten des 20. Jahrhunderts waren 1948, als der Staat Israel von neuem geboren wurde, und 1967, als das jüdische Volk erneut die politische Kontrolle über diesen Bereich erlangte, auf dem der Tempel stand. Doch obwohl dieser Bereich ihrer politischen Kontrolle untersteht, haben sie immer noch keinen Zugang dazu. Machen wir weiter in der Studienhilfe. Der Verfasser des Briefes ist ungewiss. Die folgenden wurden in Betracht gezogen: Paulus, Barnabas, Apollos, Philippus. Traditionell wird er jedoch Paulus zugeschrieben, und das ist eigentlich auch der Grund dafür, warum er mit in den neutestamentlichen Kanon aufgenommen wurde. Aber es gibt keinen endgültigen, überzeugenden Beweis dafür, dass er tatsächlich von Paulus geschrieben wurde. Vielleicht war er es, vielleicht auch nicht. Martin Luther sagte, es sei Apollos gewesen. Ich sage nicht, dass dies stimmt, aber ich würde dies als eine interessante Vermutung bezeichnen. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, da ich lieber auf jene Bereiche des Briefs zu sprechen kommen will, in denen er uns als Christen etwas ganz Praktisches zu sagen hat. Als nächstes ist es sehr wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass der Brief an jüdische Christen geschrieben wurde. Leider gibt es heutzutage viele Einwände gegen diese Bezeichnung jüdische Christen.